eine letzte Predigt über die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben uns jetzt schon länger damit beschäftigt, mehrfach mit Epheser 4, letztes Mal mit 1. Korinther 12 und heute mit Römer 12. Es ist nämlich interessant, in welchem Kontext die verschiedenen Gaben auch von Ihnen berichtet wird. Und der Kontext von Römer 12 ist besonders interessant und wichtig. Ich lese Römer 12, 1 bis 11. Ihr könnt an der Folie dann mitlesen. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, füge ich hinzu, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, tue es freudig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Und noch ein kleiner Abschnitt aus 1. Korinther 12, den wir letztes Mal schon an der Folie hatten, aber da sind auch noch Gaben drin, die wir noch nicht, wo wir noch nicht drüber nachgedacht haben. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Wunder zu tun, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle solches Reden auslegen? Fragezeichen. Wir können jetzt die erste Folie nochmal nehmen von Römer 12, 1 bis 7. Ein sehr wichtiger Kontext der Gaben des Heiligen Geistes. Es geht zuerst um unsere Hingabe. Gebt euch selbst als ein lebendiges Opfer. Das sei euer vernünftiger, wörtlich euer logischer Gottesdienst. Ist doch erstaunlich, dass Paulus hier vom Gottesdienst spricht. Gottesdienst ist doch hier, jetzt gerade. Wir kommen zusammen, wir sind zusammengekommen, wir haben uns begrüßt, wir quatschen miteinander, wir haben Gott angebetet, wir hören jetzt etwas von seinem Wort, wir beten miteinander. Das ist doch Gottesdienst. Oder? Paulus sagt, euer vernünftiger Gottesdienst ist eure Hingabe, euer Ganzopfer. Es ist das Schlachtopfer gemeint aus dem Alten Testament. Also unser Ganzopfer. Wir sollen uns auf den Altar legen sozusagen, uns hingeben. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Unser Leben gehört nicht mehr uns selbst, sondern ihm. Das ist unser erster Gottesdienst. Und Paulus spricht hier sehr liturgisch, mit einer sehr sakralen Sprache. Er verwendet das Wort Latreiam. Und wenn ihr ein bisschen in euch nach reinhört, merkt ihr, dass das derselbe Stamm ist wie Liturgie. Das sei eure richtige, vernünftige Liturgie, euch hinzugeben, euch selbst an ihn. Wenn Paulus vom Gottesdienst spricht, dann hat er eine ganz profane Sprache. Dann sagt er nämlich 1. Korinther 14, 26, Korintherbrief, genau. Was soll also geschehen, wenn ihr zusammenkommt, trägt ein jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung. Einer redet in Zungen, der andere deutet es. Ich füge hinzu, weil die Gabenlisten im Neuen Testament offen sind. Wie ist es, wenn ihr zusammenkommt, dann hat etwas jeder, an jeder etwas beizutragen. Eine steht an der Tür und begrüßt mit Freundlichkeit die Menschen, die reinkommen. Welche sind in der Küche und kochen Kaffee und bereiten etwas für uns, um uns aufzubauen nach dem Gottesdienst, dass wir noch schön zusammenstehen können und etwas zu uns nehmen können und uns stärken können. Welche sind da, um den Kindern etwas zu erzählen von Gott? Andere stehen auf der Bühne und singen und spielen, um mit uns Gott anzubeten. Wieder andere beten während des Gottesdienstes für uns alle. Oder nach dem Gottesdienst für die, die kommen. Und alles geschehe, damit es uns aufbaut. Das ist der Gottesdienst. Jeder hat etwas beizutragen. Und hier kommen die Gaben des Geistes zum Tragen, die wir beizutragen haben. Und hier spricht Paulus eine ganz unliturgische Sprache. Ich finde es so genial, diese beiden Passagen, und die gehören zusammen. Wir können nämlich diesen Gottesdienst, wo jeder etwas beizutragen hat, damit es an uns aufbaut und damit Gott geehrt wird, nur leben, wenn wir uns ihm hingegeben haben und wenn wir ihm gehören. Sonst machen wir das nämlich nur für unsere eigene Ehre. Sonst setzen wir unsere Gaben ein, damit wir geehrt werden, damit wir gelobt werden, damit wir ein Dankeschön kriegen, damit wir uns selbst verwirklichen. Dann geht es um uns. Dann dienen wir uns selbst. Dann wollen wir auch besser sein als der andere und haben Angst, wenn jemand besser ist als wir. Und dann haben wir auch gar keine Freiheit, Fehler zuzulassen und Fehler zu machen, weil es geht ja um uns und unsere Ehre. Auch haben wir nichts zu sagen, wenn wir uns ihm nicht hingeben, wenn wir ihm gehören. Je mehr wir ihm gehören, desto mehr kann er durch uns wirken, desto mehr haben wir Teil an ihm, an seinen Gedanken, an seinen Gefühlen, an seiner Autorität. Nur wenn wir uns ihm hingeben, erkennen wir ihn. Erstaunlicherweise ist ja das hebräische Wort für erkennen das gleiche wie für Geschlechtsverkehr. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Und wenn es darum geht, Gott zu erkennen, dann heißt es, diese innige Gemeinschaft brauchen wir, um ihn zu erkennen. Und diese Hingabe, diese Verbundenheit mit ihm. Und dann können wir aus dieser Erkenntnis von ihm etwas weiter sagen. Das Erste, gebt euch Gott zu einem lebendigen Opfer. Das sei euer logischer Gottesdienst. Und das hat zur Folge, dass wir der Welt nicht gleichgestellt sind, denn das ist quer zu dem, was wir in der Welt lernen. Hingabe ist nicht verständlich in der Welt, um uns herum. Wenn wir begabt sind, dann wollen wir die Begabungen für uns selber einsetzen, zu unserer Ehre. Und zu unserer Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung. Gebt euch selbst als ein lebendiges Opfer. Das ist ein ungeheuer wichtiger Kontext zur Rede von den Gaben. Weil die Gaben können uns nämlich auch stolz machen, arrogant machen. Ich habe eine Gabe, wow. Ich bin begabter als du. Wow, ich darf hier vorne stehen auf der Bühne. Darum geht es nicht, sondern dass er es gebrauchen kann zu seinem Lob und dass Menschen aufgebaut werden und dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie die Liebe Gottes erleben und dass sie die Liebe Gottes verstehen, dass sie glauben können, dass ihnen geholfen wird. Darum geht es, dass sein Reich wächst, dass sein Name geehrt wird, dass sein Wille geschieht. Und dann Vers 3, jeder halte mäßig von sich, strebt nicht über das hinaus, was Gott euch gegeben hat. Ich denke, man könnte in unseren Worten sagen, findet euer Maß. Wir haben ein unterschiedliches Maß und das ist in Ordnung. Die einen haben unglaublich viel Kraft und Energie und Potenzial und Begabungen und andere haben weniger. Wobei das, was weniger und mehr ist, letztlich entscheidet das dann Gott irgendwann mal und wahrscheinlich werden wir uns dann auch wundern über das, wo wir dachten, da hat jemand ein Riesenmaß und der ist super begabt und wir haben vielleicht nur so ein bisschen und vielleicht werden wir uns wundern, sowohl die, die denken, sie haben so viel, wie die, die denken, sie haben so wenig. Ich glaube, es ist dann vor Gottes Augen doch nochmal anders. Und trotzdem, es gibt unterschiedliches Maß. Und Jesus sagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Lukas 12, 48. Es ist der Schlusssatz des Gleichnisses vom treuen und vom schlechten Knecht. Gott beurteilt uns nach unserem Maß. Die, die weniger Kraft haben, müssen auch weniger geben. Die, die mehr Kraft haben, müssen mehr geben. Und das überfordert niemand, das unterfordert niemand und das setzt auch niemand unter Druck. Weil die, die ein großes Maß haben, auch gerne viel investieren. Weil es ist für sie in Ordnung. Wie kriegt man das eigene Maß heraus? Ich glaube, nur durch Ausprobieren. Durch Ausprobieren, indem man bis an seine Grenzen geht und dann merkt, aha, hier ist eine Grenze. Hier geht's nicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass man theoretisch beten kann, hey, was ist mein Maß? Sag es mir doch, was ist mein Maß? Soll ich hier noch zusagen oder nicht oder so? Und ich denke, man muss es ausprobieren. Und vielleicht muss man mehrfach gegen die Wand laufen, um zu merken, wo die Grenze ist. Manche, bei manchen ist das so. Weil die überfordern sich. Und dann gibt es die anderen, die tun nichts, weil sie denken, ach nein, das kann ich nicht und ich bin zu schwach und zu klein und zu krank und zu arm und so weiter und ich kann das alles nicht. Und die bewegen sich nicht. Und da denke ich, hey, steht auf, geht mal bis an eure Grenze und dann merkt ihr und dann ist gut. Einfach mal ausprobieren. Wie ist das eigene Maß? Jeder nach seinem Maß. Und jetzt kommen die Gaben und die Berufungen. Einige von denen, die hier stehen, hatten wir schon und einige noch nicht. Und über die, die wir noch nicht hatten, möchte ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Da ist die Gabe des Dienens, trösten und ermahnen, geben, Vorsteher sein und Barmherzigkeit üben. Das ist in diesem Abschnitt in Römer 12 drin. Das sind durchaus Dinge, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass das eine Geistesgabe ist. Wir denken ja bei Geistesgaben immer an die klassischen drei, so in der charismatischen Szene, Heilung, Prophetie und Sprachengebet. Aber Dienen ist eine Gabe des Geistes. Und wenn wir dann bei 1. Korinther 12 gucken, gibt es noch das Helfen. Helfen, ja. Hier werden dann die Gaben nicht nur genannt, sondern Paulus leitet uns auch zum guten Gebrauch an. Und er sagt ja zunächst, die prophetische Rede sei in Übereinstimmung mit dem Glauben, nicht über das hinaus. Finde ich interessant, interessanten Satz, nicht von auf den ersten Blick erkennbar, was das heißen könnte. Ich würde sagen, nicht über das Glaubenszeugnis der Heiligen Schrift hinaus. Das Prüfkriterium für Prophetie ist immer die Heilige Schrift. Dann geht es weiter, dienen, trösten, ermahnen, lehren, sollen wir einfach tun. Geben ohne Hintergedanken, also ohne dass wir uns einen Vorteil davon versprechen, wenn wir viel geben vielleicht. Ohne dass wir durch unser Geld, was wir geben, Macht ausüben wollen, mehr mitsprechen wollen. Wir haben ja jetzt viel gegeben zum Beispiel. Die Gabe der Leitung sollen wir eifrig einsetzen und die Barmherzigkeit freudig ausüben. Lass uns die Gaben im Einzelnen anschauen. Zunächst mal dienen. Diakonia im Griechischen. Diakonie kommt daher. Es ist doch erstaunlich, dass Paulus meint, das sei eine Geistesgabe. Dienen. Dienen sollen wir doch alle. Stimmt. Aber es gibt Menschen, die dienen besonders gerne. Und die sehen, wo ihr Dienst nötig ist. Peter Wägner schreibt, die Gabe des Dienens ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, zu erkennen, wo sie sich engagieren müssen, damit eine bestimmte Aufgabe ausgeführt werden kann und vorhandene Mittel einzusetzen, dass die erwünschten Ziele erreicht werden. Die Gabe des Dienens ist eher aufgabenorientiert. Sie richtet sich mehr auf eine Institution mit ihren Zielen als auf eine bestimmte Person, wie zum Beispiel die Gabe des Helfens oder der Barmherzigkeit. Christen mit dieser Gabe haben oft vielfältige Fähigkeiten, die sie bei Bedarf anbieten können. Man kann auf sie zählen. Dann trösten und ermahnen. Ist auch interessant. Ich habe diesmal wirklich mal mein neues griechisches Testament gewälzt. Das tue ich nicht bei jeder Predigt, aber bei diesen einzelnen Wörtern ist das hochinteressant. Und da steht Parakaleo. Und der griechische Ausdruck für Heiliger Geist ist Paraklet. Also wenn jemand die Gabe des Tröstens und Ermahnens hat, dann ist er wie der Heilige Geist mit Haut. Wir haben mit den Geistesgaben Teil an Gott, Teil an seinem Geist, Teil an Jesus. Und diese Gabe des Tröstens und Ermahnens hat offensichtlich ganz viel zu tun mit dem Tröster. Tröster, Anwalt der Menschen, dem Heiligen Geist. Ich denke, in der Gemeinde sind das die Seelsorger, Menschen, die Trauernden beistehen können, aber auch Menschen, die anderen nachgehen, die auch aussprechen, was nicht in Ordnung ist, die nah an den Menschen dran sind. Vielleicht eher weniger sagen als zu viel. Trösten und ermahnen. Dann geben, auch eine Geistesgabe. Ist doch erstaunlich, wir sollen doch alle geben. Auch da, also ich hatte ja auch gesagt, es gibt diese Universalrolle, das betrifft uns alle, wir sollen alle diese Werke Jesu tun, aber dann gibt es immer welche, die haben spezielle, nochmal eine spezielle Menge davon oder eine spezielle Vorliebe oder Salbung für die eine Gabe. Ich lese jetzt mal etwas von Peter Wägner. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber, dass jeder Christ einen bestimmten Teil seines Einkommens mit Freude für Gottes Ziele geben sollte. Dies ist der Teil unserer Universalrolle und an dieser Stelle gibt es keine Ausnahmen. Reiche Christen sollen ebenso geben wie arme Christen. Jungverheiratete mit niedrigem Einkommen und hohen Ausgaben sollten ebenso geben wie ältere Menschen, die finanziell abgesichert sind. Neubekehrte Christen sollten gelehrt werden zu geben, sobald sie im Glauben zu wachsen beginnen. Ich persönlich glaube, dass eine Selbstbesteuerung dem christlichen Lebensstil in unserer Wohlstandsgesellschaft am ehesten entspricht. Je mehr jemand verdient, desto höher sollte auch der Prozentsatz dessen sein, was er gibt. Wie viel sollten Christen genau geben? Wie ich die Schrift verstehe, sind 10% des Einkommens das Minimum, um unsere christliche Universalrolle des Gebens auszuüben. Ich bin normalerweise nicht gesetzlich in meinen Anschauungen, was ein Christ tun sollte, aber ich glaube, dass jeder, der weniger als 10% gibt, geistlichen Betrug begeht. Einige betrügen regelmäßig das Finanzamt, ohne erwischt zu werden, Gott aber kann keiner betrügen. Jeder, der die Gabe des Gebens nicht hat, stellt immer wieder die Frage, wie viel kann ich Gott geben? Christen, die die Gabe des Gebens haben, fragen so nicht. Ihre Frage lautet anders. Ich erfuhr von dem verstorbenen Industriellen so und so, den Namen kann ich nicht aussprechen, der die Gabe des Gebens hatte. Er sagte, die Frage ist nicht, wie viel meines Geldes ich Gott gebe, sondern wie viel von Gottes Geld ich für mich behalte. Er beantwortete diese Frage für sein Leben, indem er 90% der Gewinne seiner Firma in eine christliche Stiftung gab. Und dann gaben er und seine Frau weiter 90% ihres persönlichen Gehaltes. Ich weiß von anderen wirklich reichen Christen so, dass ich meine, wir können wahrscheinlich alle das nicht so machen, weil dann bliebe nichts mehr übrig, dann könnten wir unsere Miete nicht mehr bezahlen und unser Essen nicht mehr bezahlen. Aber die Frage, darf ein Christ reich sein? Ja, selbstverständlich darf er reich sein. Das ist sogar super, wenn er reich ist. Dann kann er immer mehr geben und für das Reich Gottes investieren. Und das ist wunderbar. Ich weiß zum Beispiel, Rick Warren, der hat ja durch dieses Leben, Buch von Leben mit Vision ungeheuer viel verdient, weil er, das ging in die Millionenauflage und es war irre. Der hat dann seiner Gemeinde sein ganzes Gehalt zurückgegeben, was er über 25 Jahre verdient hatte und hat ein paar Stiftungen gegründet und das dann alles reingegeben und hat immer noch genug. Und das finde ich genial. Also von daher kann man ruhig auch reich sein, aber eben die Gabe des Gebens wäre dann gut. Vielleicht ist die die ist nicht damit kombiniert. Okay, Gabe des Gebens, etwas Besonderes. Dann die Gabe der Leitung. Und hier ist auch interessant hinzuschauen, es gibt nämlich mehrere Leitungsausprägungen. Hier ist von Proistamenos die Rede. Proistamenos und das heißt Vorstehen. In 1. Korinther 12 ist ein anderes Wort, da heißt es Kybernesis, von Kybernetik, Steuern. Und das ist ein Unterschied. Jetzt empfehle ich euch noch ein anderes Buch. Das gibt es wahrscheinlich nur noch antiquarisch. Siegfried Grossmann, Haushalter der Gnade Gottes. Das ist über die Gaben und der unterscheidet diese beiden Leitungsgaben auch. Und das finde ich hochinteressant. Denn er sagt, das eine ist diakonische Leitung, das andere ist prophetische Leitung. Vorstehen ist etwas Vorstehen, was da ist und das Ordnen ist Managen, dafür sorgen, dass es gut geordnet ist. Steuern ist vorangehen und die Richtung vorgeben und nach vorne gehen. Und beides braucht es. Wenn es nur die einen sind, die Vorsteher, dann gibt es Stillstand. Wenn es nur die anderen sind, die nach vorne preschen, kann es sein, dass Menschen verloren gehen und dass die Gruppe auseinanderbricht, weil es zu schnell ist. Die einen halten zusammen, die anderen gehen voran und man braucht beides. Epheser 4 gab es ja noch andere Leitungsbegabungen, da wurden die verschiedenen 5, in dem Fall Berufungen, auch als Leitungsgaben beschrieben, nämlich in dem Sinne, dass sie die Heiligen zum Dienst zurüsten sollen oder den Leib einrenken sollen. Also da gibt es eine Vielfalt von unterschiedlichen Leitungsbegabungen. Dann Barmherzigkeit. Ich denke, Barmherzigkeit spricht für sich. Barmherzige Menschen sind die, die am liebsten mit Menschen am Rand zusammen sind. Das können Arme sein, das können Ausgegrenzte sein, das können aber auch Alte sein, das können Kranke sein. Überall, wo Menschen schwach sind, finden wir Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit. Auch hier die Universalberufung, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit ererben. Das ist an uns alle gerichtet. In uns allen möchte Gott die Barmherzigkeit ausbreiten, dass wir barmherzig sein sind zueinander, zu unseren Mitmenschen, miteinander in der Gemeinde. Aber es gibt die, die ganz besonders die Gabe der Barmherzigkeit haben, und die zieht es hin zu den Schwachen. Die zieht es hin zu den Ausgegrenzten, die zieht es hin zu den Kranken und Alten und Bedürftigen. Und dann noch die Gabe des Helfens. 1. Korinther 12. Helfer, die gerne Hilfeleistungen tun. Auch etwas für uns alle, natürlich Universalrolle, aber es gibt die, die sind sofort zur Stelle, wenn es irgendwo etwas zu helfen gibt. Die sehen das einfach. Es gibt, das merkt man, wenn zum Beispiel eine Veranstaltung zu Ende ist. Diejenigen, die Gabe des Helfens haben, die packen sofort mit an. Diejenigen, die das nicht haben, die muss man vielleicht hinweisen. Würdest du vielleicht auch mal helfen, mit abzutragen, in die Küche zu gehen und zu spülen oder die Tische wieder neu zu ordnen? Die sehen das nicht. Ich habe einen Nachbarn, da habe ich mal gefragt, sag mal, was hast du? Hast du ein Rad für meinen Balkon? Da muss mal das Holz erneuert werden. Ich habe einen anderen Nachbarn gefragt, weißt du jemand, du hast das so schön gemacht, an wen kann ich mich da wenden, an welchen Handwerker? Dann sagt ein anderer Nachbar, das mache ich dir. Der hat die Gabe des Helfens. Der hat mir auch schon mal geholfen, dass das Wasser nicht reinkommt, weil er was verstopft war. Der ist sofort zur Stelle. Der ist dann auch immer der, der am Grill steht. Gabe des Helfens. Was für ein Reichtum. Die Gemeinde funktioniert nur, wenn alle Gaben zusammenwirken. Wenn wir keinen Wettkampf untereinander haben und jeder an seinem Platz steht und dient mit dem, was Gott ihm geschenkt hat. Es braucht die Hingabe aller, damit es funktioniert. Sonst funktioniert es nicht. Und ich möchte gerne einladen zu dieser Hingabe. Heute auch nochmal. Ich glaube tatsächlich, das ist der Kern. Er will uns brauchen, er will unserem Leben Sinn geben, der größer und dauerhafter ist als alles andere, was es an Sinnmöglichkeiten auf dieser Erde gibt. Die Frage, sind wir bereit, stellen wir uns ihm zur Verfügung? Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben ein Lied gesungen, das zweite war das, glaube ich. Da habe ich gedacht, ist uns eigentlich allen bewusst, was wir da singen? Das war eigentlich der Text, diese Ganzhingabe. Aber ich vermute, dass wir immer wieder was zurückhalten. Und dann quietscht es.